Hallo und herzlich willkommen zurück bei Bibel in einem Jahr. Ich bin Sam und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Kennst du Situationen, in denen du verzweifelt bist, weil alles gegen dich zu sprechen scheint? Aber dann wendet Gott das Blatt überraschend zu deinen Gunsten? Genau diese Erfahrung machen wir heute in der Geschichte der Makkabäer. Die erleben, wie Gott ihre Hoffnung belohnt und für sie eintritt. 2025 gehen wir gemeinsam einmal komplett durch die Bibel, Tag für Tag ein kleines Stück näher zu Gott und näher zueinander. Die Essenz für heute. Gott hat das letzte Wort, auch wenn alles hoffnungslos aussieht. Denn seine Wege sind größer als unsere Schwierigkeiten. Wo brauchst du gerade jetzt Gottes Eingreifen, Trost und neue Hoffnung? Vor einigen Jahren gab es eine Situation in meinem Leben, in der ich dachte, alles sei verloren. Völlig verzweifelt betete ich und bat Gott um Hilfe. Genau an meinem persönlichen Tiefpunkt kam plötzlich eine unerwartete Wendung. Gott griff auf eine Weise ein, wie ich es kaum für möglich gehalten hatte. Seit diesem Moment weiß ich, tief in meinem Herzen, Gottes Treue ist größer als jeder meiner Zweifel. Und sein Eingreifen kommt oft dann, wenn ich es am wenigsten erwarte. Komm, Heiliger Geist, ermutige und stärke uns heute neu. Hilf uns, unsere Sorgen loszulassen und darauf zu vertrauen, dass Gott am Ende das letzte gute Wort sprechen wird. Schenke uns Zuversicht und Mut, egal vor welchen Schwierigkeiten wir gerade stehen. Amen. Wir öffnen wieder das zweite Buch der Makkabäer. Gehen zum Kapitel 9 und los geht's. Um diese Zeit begab es sich, dass Antiochos seinen unrühmlichen Rückzug aus den zu Persien gehörenden Ländern angetreten hatte. Er war nämlich nach der Stadt namens Persepolis gezogen, in der Absicht, den dortigen Tempel zu plündern und die Stadt zu behalten. Als nun infolgedessen die Einwohner sich in Menge erhoben und entschlossen zu den Waffen griffen, begab es sich, dass der König von den Eingeborenen geschlagen wurde und einen schimpflichen Rückzug antreten musste. Als er dann in Ekbatana war, traf die Meldung bei ihm ein, wie schlimm es dem Nikanor und dem Heere des Timotheus ergangen sei. Dadurch in Wut versetzt, nahm er sich vor, die Juden den Schimpf, den sie ihm durch seine Besiegung angetan hatten, entgelten zu lassen und befahl daher seinem Wagenlenker, ohne Rast zu jagen und die Fahrt zu Ende zu bringen, während doch das Strafgericht vom Himmel her bereits über seinem Haupte schwebte, denn so hatte er in seinem Übermut gesprochen. Zum Totenacker der Juden will ich Jerusalem machen, wenn ich dorthin komme. Aber der Herr, der alles sieht, der Gott Israels, schlug ihn mit einer unsichtbaren und unheilbaren Krankheit. Kaum hatte er zu reden aufgehört, so wurde er von unerträglichen Schmerzen in den Gedärmen ergriffen und von grausamen Qualen im Leibe. Ganz mit Recht, er hatte ja andere Leute viele und unerhörte Martern im Inneren erdulden lassen. Dennoch ließ er seinen maßlosen Stolz keineswegs fahren, sondern war immer noch voller Hochmut und schnaubte Feuer und Flammen in seiner Wut gegen die Juden und befahl, die Fahrt zu beschleunigen. Da geschah es, dass sein Wagen, der sausend dahinrollte, umschlug, so dass er einen schweren Fall tat, durch den alle seine Glieder verrenkt wurden. Und der Mann, der soeben in seinem übermenschlichen Hochmut gemeint hatte, den Wellen des Meeres gebieten und die hohen Berge auf der Waagschale wägen zu können, war jetzt zu Boden geworfen, in die Notlage versetzt, sich in einer Sänfte tragen zu lassen, für alle ein klarer Beweis der Macht Gottes. Es kam so weit, dass aus dem Leibe dieses gottlosen Menschen Würmer in Menge hervorwuchsen und ihm bei lebendigem Leibe das Fleisch stückweise unter grausamen Schmerzen abfiel und das ganze Heer von dem unerträglichen Gestank der Fäulnis belästigt wurde. Und ihn, der jüngst noch wähnte, die Sterne am Himmel erreichen zu können, den konnte jetzt niemand mehr tragen wegen der unerträglichen Beschwerde des Gestanks. Jetzt endlich fing der schwer Geplagte an, den größten Teil seines Hochmuts fahren zu lassen und zu richtiger Erkenntnis zu kommen, da er durch die Rute Gottes von Schmerzen gemartert wurde, die jeden Augenblick zunahmen. Und als er selbst den Gestank nicht mehr ertragen konnte, da erklärte er, es ist recht, dass man sich Gott unterwirft und als sterblicher Mensch sich nicht vermisst, Gott gleichzustehen. Nun betete der Verruchte zu dem Herrn, der sich seiner nicht mehr erbarmen wollte, und gelobte, er wolle die heilige Stadt, auf die er loseilte, um sie dem Erdboden gleichzumachen und in einen Totenacker für die Juden umzuwandeln, für frei erklären. Und wolle die Juden, die er doch nicht einmal eines Begräbnisses für wert gehalten, vielmehr samt ihren Kindern, den wilden Tieren und Raubvögeln zum Fraß hinzuwerfen beschlossen hatte, ebenso frei machen wie die Bürger von Athen. Weiter gelobte er, den heiligen Tempel, den er doch vormals geplündert hatte, mit den schönsten Weihgeschenken zu schmücken und alle heiligen Gefäße vielfach vermehrt wiederzuerstatten und aus eigenen Mitteln die Kosten zu den Opfern herzugeben. Ja, er wolle selbst ein Jude werden und in der ganzen Welt herumreisen, um die Macht Gottes zu verkünden. Da aber die Schmerzen durchaus nicht nachließen, weil das gerechte göttliche Strafgericht über ihn gekommen war und er alle Hoffnung auf Genesung aufgab, schrieb er an die Juden den hier beigefügten Brief, der als eine Abbitte gelten kann und folgendermaßen lautete: Der König und Kriegsherr Antiochus wünscht den wackeren Juden, seinen Mitbürgern, viel Heil, Gesundheit und Wohlergehen. Wenn ihr nebst euren Kindern euch wohl befindet und eure Angelegenheiten euch nach Wunsch gehen, so sage ich Gott den größten Dank dafür und setze meine Hoffnung auf den Himmel. Was aber mich betrifft, so liege ich hier krank danieder. Eurer Achtung und Zuneigung gedenke ich in Liebe. Da ich bei meiner Rückkehr aus den persischen Landen in eine schwere Krankheit gefallen bin, so halte ich es für notwendig, für die allgemeine Wohlfahrt zu sorgen. Zwar verzweifle ich noch nicht an meinem Aufkommen, ich habe vielmehr gute Hoffnung, von dieser Krankheit zu genesen. Indessen, da ich in Betracht ziehe, dass auch mein Vater, als er seinen Feldzug nach den oberen Gegenden unternahm, seinen Nachfolger bezeichnet hat, damit im Falle eines unerwarteten Ereignisses oder bei einer schlimmen Nachricht die Einwohner wüssten, an wen die Regierung übergehen solle und nicht in Unruhe gerieten, und da ich auch bemerke, dass die benachbarten und an unser Reich angrenzenden Herrscher auf den günstigen Augenblick warten, bis sie erfahren, wie es mit mir abgelaufen sei, so bezeichne ich hiermit als König meinen Sohn Antiochus, den ich schon oft bei Gelegenheiten meiner Herzüge in die oberen Provinzen den meisten von euch anvertraut und empfohlen habe. Ich habe an ihn den beigefügten Brief geschrieben. Ich bitte euch also inständig, dass ihr euch der Wohltaten erinnern wollt, die ich euch sowohl im Allgemeinen als im Besonderen erwiesen habe, und dass ihr allesamt mir und meinem Sohne euer Wohlwollen weiterhin bewahrt. Denn ich bin überzeugt, dass er meine Grundsätze befolgen und mit euch gütige und freundliche Verhältnisse unterhalten wird. So endigte dieser Menschenmörder und Gotteslästerer sein Leben in schrecklichen Leiden, wie er selbst sie anderen zugefügt hatte, in einem fremden Lande, im Gebirge, durch einen jammervollen Tod. Sein Jugendfreund Philippus besorgte seine Bestattung. Da dieser aber den Sohn des Antiochus fürchtete, begab er sich nach Ägypten zu Ptolemäus Philometor. Der Makkabäer aber und seine Genossen nahmen unter der hilfreichen Führung des Herrn die Hauptstadt und den Tempel wieder in Besitz und zerstörten die Altäre, welche die Heiden auf dem Marktplatze errichtet hatten, und beseitigten die Götzenhaine. Und nachdem sie den Tempel wieder geweiht hatten, erbauten sie einen anderen Altar. Sie machten Steine glühend, denen sie Feuer entnahmen, und brachten ein Opfer dar, das erste nach einer Unterbrechung von 2 Jahren. Auch richteten sie das Räucherwerk, den Leuchter und die Schaubrote wieder her. Nachdem das alles geschehen war, warfen sie sich zur Erde nieder und baten den Herrn, er wolle sie nicht mehr in solches Unglück geraten lassen, sondern sie gelinde züchtigen, wenn sie etwa sündigen sollten, und möge sie nicht wieder gottlästernden und rohen Heiden preisgeben. Es traf sich aber, dass der Tag, an dem man die Tempelweihe vornahm, derselbe war, an welchem er von den Heiden entweiht worden war, nämlich der 25. Tag des Monats Kislev. Dann feierten sie ein 8-tägiges Freudenfest nach Art der Laubhütten, indem sie sich erinnerten, wie sie noch kurz zuvor während des Laubhüttenfestes auf den Bergen und in Höhen gehaust hatten, gleich wilden Tieren. Darum trugen sie Efeustäbe und schöne Zweige, auch Palmen, und sangen Loblieder zu Ehren dessen, der es ihnen möglich gemacht hatte, den heiligen Ort zu reinigen. Auch fassten sie den Beschluss und setzten namens der Gemeinde als Gesetz fest, dass das gesamte jüdische Volk jährlich diese Tage feiern solle. Dies also war das Ende des Antiochus, der den Beinamen des Erlauchten führte. Die vierter Teil. Kriegstaten des Judas Makkabäus im Kampfe gegen Antiochus Eupator. Nunmehr aber wollen wir erzählen, was sich unter Antiochus Eupator, dem Sohne jenes Gottlosen, zugetragen hat. Doch so, dass wir die anhaltenden Leiden des Krieges kurz zusammenziehen. Als dieser nämlich die Regierung antrat, ernannte er einen gewissen Lysias zum Reichsverweser sowie zum obersten militärischen Befehlshaber in Kölesyrien und Phönizien. Denn Ptolemäus mit dem Beinamen Makron, der das Beispiel einer billigen Verwaltung in seinem Verhalten gegen die Juden gegeben hatte, angesichts der Ungerechtigkeiten, die man gegen sie begangen hatte, und der friedlich mit ihnen auszukommen suchte, war darum bei Eupator von dessen Vertrauten verklagt worden.
und da man ihn bei jeder Gelegenheit einen Verräter nannte, weil er den Dienst Philometors verlassen, der ihm die Regierung der Insel Zypern anvertraut hatte und zu Antiochos Epiphanes übergegangen war, so konnte er seine Amtsführung trotz seines edlen Verfahrens nicht als eine edle erweisen und gab sich daher den Tod, indem er Gift nahm. Georgias, der sodann militärischer Befehlshaber in dieser Gegend wurde, nahm fremde Truppen in Sold und hielt überall den Krieg gegen die Juden im Gange. Gleichzeitig machten auch die Idumäer, welche günstig gelegene Festungen innehatten, den Juden viel zu schaffen. Sie nahmen diejenigen auf, welche aus Jerusalem vertrieben worden waren, und fingen fortwährend Feindseligkeiten an. Makkabäus aber und seine Leute hielten eine Gebetsversammlung ab und stürmten, nachdem sie Gott um seinen Beistand im Kampf angerufen hatten, auf die Festungen der Idumäer los, griffen sie mutig an und bemächtigten sich der festen Plätze, nachdem sie alle zurückgeschlagen hatten, die auf den Mauern kämpften. Sie hieben alles nieder, was ihnen in die Hände fiel, und brachten so an 20.000 Mann um. Aber nicht weniger als 9.000 Mann zogen sich in zwei außerordentlich starke Türme zurück, die mit allem versehen waren, was dazu diente, eine Belagerung auszuhalten. Der Makkabäer ließ nun den Simon und Josef zurück, sowie den Zachäus mit seiner Abteilung, in genügender Zahl, um die Belagerung fortzusetzen. Er selbst wandte sich gegen Orte, wo seine Anwesenheit dringend nötig war. Simons Leute aber ließen sich aus Liebe zum Gelde von einigen in den Türmen Belagerten bestechen, erhielten 70.000 Drachmen und ließen eine Anzahl durchschlüpfen. Sobald der Makkabäer davon Kunde erhielt, versammelte er die Hauptleute und machte ihnen Vorwürfe, dass sie ihre Brüder um Geld verkauft hätten, indem sie die Feinde zum Schaden des eigenen Volkes durchließen. Er ließ diese also, die zu Verrätern geworden waren, hinrichten und hatte alsdann die beiden Türme bald in seiner Gewalt. Überall glücklich, wo er die Waffen in die Hand nahm, erschlug er in diesen beiden Festungen mehr als 20.000 Mann. Timotheus aber, der früher von den Juden besiegt worden war, brachte ausländische Truppen in großer Zahl zusammen, auch Reiterei aus Asien in Menge, und rückte gegen Judäa, um es mit Waffengewalt zu erobern. Als er heranzog, wandten sich die Leute des Makkabäus mit Gebet an Gott, streuten sich Staub auf das Haupt, gürteten Trauergewänder um die Hüften und warfen sich vor dem Altar nieder, um Gott zu bitten, er wolle ihnen gnädig sein, als der Feind ihrer Feinde und als der Widersacher ihrer Gegner, wie das Gesetz es verheiße. Nach dem Gebet ergriffen sie die Waffen, zogen zur Stadt hinaus eine weite Strecke und machten erst Halt, als sie den Feinden nahegekommen waren. Bei Anbruch des Tages rückte man von beiden Seiten gegeneinander vor. Die einen hatten als Bürgschaft für den Erfolg und den Sieg neben ihrem Mute noch ihr Gottvertrauen. Die anderen dagegen ließen sich nur von ihrer Wut in den Kampf führen. Als nun der Streit gewaltig geworden war, erschienen den Feinden vom Himmel her auf goldbezäumten Rossen 5 glänzende Reiter, von denen 2 sich an die Spitze der Juden stellten und 2 den Makkabäer in die Mitte nahmen und ihn mit ihren Waffen deckten und vor jeder Verwundung schützten, während sie Pfeile und Blitze gegen die Feinde schleuderten, wodurch diese geblendet und verwirrt wurden und in Unordnung gerieten. So wurden von ihnen 20.500 Mann nebst 600 Reitern niedergehauen. Timotheus selbst flüchtete sich in einen sehr festen Ort namens Gazara, dessen Befehlshaber Chereas war. Die Leute des Makkabäus belagerten nun die Festung mutig 4 Tage lang, während die Belagerten, die den Platz für uneinnehmbar hielten, sie verhöhnten und maßlos gottlose Reden ausstießen. Aber bei Anbruch des 5. Tages stürzten 20 Jünglinge von den Leuten des Makkabäers, von Zorn wegen ihrer Lästerworte entbrannt, mannhaft auf die Mauer los und hieben mit Löwenmut alles nieder, was vor sie kam. Andere folgten ihnen, umgingen die Stadt und griffen die Belagerten von der anderen Seite an. Sie legten Feuer an die Türme, zündeten Scheiterhaufen an und verbrannten die Lästerer lebendig. Wieder andere schlugen die Tore ein, ließen das übrige Heer einziehen und eroberten so die Stadt. Den Timotheus, der sich in einer Zisterne versteckt hatte, erschlugen sie samt seinem Bruder Chereas und dem Apollophanes. Als sie das alles vollbracht hatten, sangen sie Loblieder und Danklieder zu Ehren des Herrn, des großen Wohltäters Israels, der ihnen den Sieg verliehen hatte. Ganz kurze Zeit nachher brachte Lysias, der Vormund und Vetter des Königs und Reichsverweser, voll Verdruss über das Vorgefallene, ein Heer von ungefähr 80.000 Mann zu Fuß nebst der ganzen Reiterei zusammen und zog zu Felde gegen die Juden in der Absicht, die Hauptstadt mit Griechen zu besiedeln, den Tempel einer Abgabe zu unterwerfen, ganz wie die übrigen heidnischen Heiligtümer, und das Hohepriestertum zu einem jährlichen käuflichen Amte zu machen. Er bedachte dabei ganz und gar nicht die Macht Gottes, sondern trotzte in unsinniger Weise auf seine Zehntausende Fußvolks und seine Tausende von Reitern und seine 80 Elefanten. Er fiel also in Judäa ein und zog nahe an Bethsura heran, einen festen Ort, der 150 Stadien von Jerusalem entfernt war, und schloss ihn ein. Als nun die Leute des Makkabäers erfuhren, dass er die Festungen belagerte, wandten sie sich mit ihrem ganzen Volke an den Herrn unter Tränen und Wehklagen und baten ihn, einen guten Engel zu entsenden, um Israel zu retten. Dann ergriff der Makkabäer selber allen voran die Waffen und ermahnte die anderen, im Verein mit ihm den Gefahren zu trotzen und ihren Brüdern zu Hilfe zu eilen. Und so brachen sie mutig auf. Sie waren noch dort in der Nähe von Jerusalem, als ihnen ein Reiter in weißem Gewande erschien, der sich an ihre Spitze stellte, goldene Waffen schwingend. Da priesen sie alle den barmherzigen Gott und fühlten sich ermutigt und waren bereit, nicht nur Menschen niederzurennen, sondern auch die wildesten Tiere und eiserne Mauern. Sie marschierten also in guter Ordnung vorwärts mit ihrem himmlischen Mitstreiter, den ihnen die Gnade des Herrn zugeteilt hatte. Mit Löwenmut stürzten sie sich auf die Feinde und streckten von ihnen 11.000 nieder, sowie 1.600 Reiter. Alle anderen aber trieben sie in die Flucht. Die meisten von ihnen retteten nur als Verwundete und ohne Waffen ihr Leben. Lysias selbst entkam nur durch schimpfliche Flucht. Da er indessen nicht ohne Verstand war, dachte er über die erlittene Niederlage nach. Er begriff, dass die Hebräer unüberwindlich waren, weil der allmächtige Gott für sie kämpfte. Darum schickte er Boten zu ihnen, um sie zu bereden, auf billige Bedingungen mit ihm zu unterhandeln. Er versprach auch, den König dahin zu bringen, dass er mit ihnen Freundschaft schlösse. Der Makkabäuer ging auf alles ein, was Lysias vorschlug, indem er auf seinen Vorteil bedacht war. Denn der König gestand alles zu, was der Makkabäer von Lysias in einer Denkschrift für die Juden gefordert hatte. Es hatte nämlich der Brief, den Lysias an die Juden geschrieben hatte, folgenden Wortlaut: Lysias entbietet dem Volke der Juden seinen Gruß. Johannes und Absalom, eure Gesandten, haben das mit eurer Unterschrift versehene Schriftstück überreicht und in Betreff der darin enthaltenen Vorschläge um Antwort ersucht. Was nun auch dem Könige zur Bestätigung vorgelegt werden musste, habe ich ihm berichtet, und was tunlich war, hat er zugestanden. Wenn ihr nun eure gute Gesinnung gegen die Regierung ferner bewahrt, so werde ich meinerseits euch weitere Vorteile zuzuwenden suchen. Über einige besondere Dinge habe ich euren Gesandten und meinen Abgeordneten Auftrag gegeben, mit euch zu verhandeln. Lebt wohl! Am 24. Tage des Dioskorinthus, im Jahre 148. Der Brief des Königs aber lautete folgendermaßen: König Antiochus entbietet seinem Bruder Lysias seinen Gruß. Nachdem mein Vater unter die Götter versetzt worden ist, hege ich den Wunsch, dass die Bewohner unseres Reiches ungestört ihre Angelegenheiten besorgen mögen. Da wir nun in Erfahrung gebracht haben, dass die Juden nicht einwilligen, den von meinem Vater gewünschten Übergang zu griechischem Wesen vorzunehmen, sondern ihre eigene Lebensweise vorziehen und deswegen bitten, dass man ihnen ihre Gesetze lasse, wir aber wollen, dass auch dieses Volk nicht beunruhigt werde, so befehlen wir, dass der Tempel ihnen zurückgegeben werde und sie nach den Sitten ihrer Vorfahren ihr Leben führen sollen. Du wirst also wohl daran tun, wenn du zu ihnen sendest und Frieden mit ihnen schließest, damit sie in Erkenntnis unseres Willens guten Mutes sein und sich getrost der Besorgung ihrer Angelegenheiten widmen. An das Volk aber erging folgendes Schreiben des Königs: König Antiochus entbietet dem hohen Rate der Juden und dem übrigen Volke seinen Gruß. Wenn ihr euch wohl befindet, so ist's nach unserem Wunsch. Wir selbst befinden uns wohl. Menelaus hat uns berichtet, dass ihr zurückzukehren und euch euren Angelegenheiten zu widmen wünscht. Denjenigen nun, welche bis zum 30. Xanticus heimkehren, wird hiermit versprochen und zugesichert, dass den Juden der Genuss ihrer eigenen Speisen und der Gebrauch ihrer eigenen Gesetze zustehen soll, ganz wie früher, und dass keiner von ihnen irgendwie wegen begangener Vergehen belästigt werden darf. Zugleich schicke ich euch den Menelaus, der euch Zusicherungen machen soll. Gehabt euch wohl! Im Jahre 148, am 15. Tage des Xanticus. Auch die Römer schickten einen Brief, der folgendermaßen lautete: Quintus Memmius und Titus Manlius, die römischen Gesandten, entbieten dem Volke der Juden ihren Gruß. Was Lysias, der Vetter des Königs, euch zugestanden hat, dem stimmen auch wir zu. In Betreff dessen aber, was er dem König zur Entscheidung vorzulegen beschlossen hat, denn darüber schickt uns unverzüglich nach vorhergegangener Beratung jemanden, damit wir es so darlegen können, wie es zu euren Gunsten ist. Wir sind nämlich auf dem Wege nach Antiochien. Beeilt euch also, uns einige Leute zu schicken, damit wir eure Ansicht erfahren. Lebt wohl, am 15. Tage des Xanticus im Jahre 148. Nachdem diese Verträge geschlossen waren, zog Lysias ab, um sich zum Könige zu verfügen. Die Juden aber machten sich an ihren Ackerbau. Aber die Befehlshaber in den betreffenden Gegenden, Timotheus und Apollonius, der Sohn des Genois, sowie Hieronymus und Demophon, außerdem noch Nikanor, der Statthalter von Zypern, ließen sie nicht in Ruhe und in Frieden leben. Die Einwohner von Joppe aber begingen gegen sie folgende Niederträchtigkeit. Sie luden die Juden, die bei ihnen wohnten, ein, mit Weib und Kind in die von ihnen bereitgehaltenen Boote einzusteigen, als wenn sie nichts Feindseliges gegen sie im Sinne hätten, sondern als wäre es eine vom gesamten Gemeinderat beschlossene Sache. Da jene die Einladung annahmen, weil sie mit ihnen in Frieden leben wollten und keinen Argwohn hegten, so fuhr man sie auf die hohe See hinaus und warf sie dort ins tiefe Wasser, wohl an 200 Personen. Als nun Judas die an seinen Landsleuten verübte Grausamkeit erfuhr, erteilte er seiner Mannschaft Befehl, und nachdem er Gott, den gerechten Richter, gegen die Mörder seiner Brüder angerufen hatte, zündete er den Hafen bei Nacht an, verbrannte die Boote und hieb die dahin Geflüchteten nieder. Da der Platz selbst geschlossen war, zog er ab, aber in der Absicht wiederzukommen, um die ganze Bürgerschaft von Joppe zu vertilgen. Und da er erfuhr, dass die Einwohner von Jamnia gegen die bei ihnen wohnenden Juden ein Gleiches im Schilde führten, so überfiel er sie ebenfalls bei Nacht und zündete ihren Hafen an samt den Schiffen, so dass der Feuerschein bis Jerusalem leuchtete, 240 Stadien weit. Als sie sich nun von dort zurückgezogen hatten und ungefähr 9 Stadien weit gekommen waren, um gegen Timotheus zu ziehen, wurden sie von Arabern angegriffen, von wenigstens 5000 Mann zu Fuß und 500 Reitern. Nach einem hitzigen Gefecht behielten die Leute des Judas mit Gottes Hilfe die Oberhand, und die besiegten Beduinen baten Judas um Frieden und versprachen, sie wollten Vieh liefern und auch sonst sich nützlich machen. Judas, der die Ansicht hegte, dass sie sich in der Tat in manchen Stücken nützlich erweisen könnten, gestand ihnen den Frieden zu. Und nachdem der Vertrag durch Handschlag abgeschlossen war, kehrten sie zu ihren Zelten zurück. Er griff auch eine gewisse Stadt Kasbin an, die durch Brücken gesichert und mit Mauern umgeben war und eine gemischte heidnische Bevölkerung hatte. Die Einwohner, die sich auf die Festigkeit ihrer Mauern und auf ihre reichlichen Vorräte verließen, verhöhnten in schamloser Weise den Judas und seine Leute und führten noch dazu lästerliche und gottlose Reden. Die Mannschaften des Judas aber riefen den großen Herrn der Welt an, der einst zu Josuas Zeiten Jericho ohne die Hilfe von Sturmböcken und anderen Kriegsmaschinen niedergeworfen hatte, und stürmten wütend auf die Mauern los, nahmen die Stadt mit Gottes Willen ein und richteten ein solch unsagbares Gemetzel darin an, dass der benachbarte, 2 Stadien breite See ganz mit Blut angefüllt zu fließen schien. Von dort zogen sie ab, 750 Stadien weit, und gelangten endlich in die Gegend von Charax zu den tubienischen Juden. Den Timotheus fanden sie nicht mehr dort. Er war unverrichteter Sache von dort abgezogen, nachdem er eine sehr starke Besatzung in einem festen Platze zurückgelassen hatte. Da zogen 2 Hauptleute des Makkabäers, Dositeus und Sosipater, dorthin und töteten die von Timotheus in der Festung zurückgelassenen mehr als 10.000 Mann. Der Makkabäer selbst aber teilte jetzt sein Heer in mehrere Abteilungen, an deren Spitze er Befehlshaber stellte. Dann zog er gegen Timotheus weiter, der 120.000 Mann zu Fuß und 1.500 Reiter bei sich hatte. Als Timotheus erfuhr, dass Judas im Anzuge gegen ihn sei, schickte er die Weiber und Kinder und den übrigen Tross vom Heere weg nach dem sogenannten Kanion, einem festen Platze, der unzugänglich und schwer einzunehmen war wegen der überall vorhandenen Engpässe. Kaum aber erschien die erste Abteilung des Judas, so ergriff Furcht und Schrecken die Feinde, wodurch sich der alles überschauende Gott wirksam zeigte. Sie flohen nach allen Richtungen hin auseinander, so dass sie öfters sich gegenseitig verwundeten und einander mit ihren Schwertern durchbohrten. Judas verfolgte sie nun mit Ungestüm, hieb die Bösewichter zusammen und machte von ihnen an 30.000 Mann nieder. Timotheus selbst fiel den Leuten des Dositeus und Sosipater in die Hände und bat sie inständig, ihn am Leben zu lassen, indem er ihnen vorspiegelte, dass er von vielen die Eltern und von anderen die Brüder in seiner Gewalt habe, denen es gewiss übel ergehen würde, wenn man ihn tötete. Da er nun unter vielen Beteuerungen fest versprach, diese unversehrt zurückzuschicken, so ließen sie ihn frei, um ihre Brüder zu retten. Dann zog Judas gegen Kanion und den Tempel der Atargatis und erschlug dort 25.000 Menschen. Nach ihrer Besiegung und Vernichtung zog Judas mit dem Heere auch gegen die feste Stadt Ephron, in welcher Lysias und eine sehr gemischte Bevölkerung wohnte. Tapfere Jünglinge, vor den Mauern aufgestellt, verteidigten die Stadt mutig. Auch waren dort Kriegsmaschinen und Geschosse in Menge vorhanden. Aber nach Anrufung des Herrn, der durch seine gewaltige Kraft die Macht der Feinde zermalmt, nahmen sie die Stadt ein und erschlugen von denen, die darin waren, an 25.000. Von da zogen sie nach der Stadt Skytopolis weiter, die von Jerusalem 600 Stadien entfernt liegt. Da aber die dort wohnenden Juden bezeugten, dass die Einwohner der Stadt ihnen immer mit Wohlwollen begegnet seien und in den unglücklichen Zeiten sich freundlich gegen sie verhalten hätten, so sagten sie ihnen Dank dafür und ermahnten sie auch fernerhin, bei diesen Gesinnungen gegen ihr Volk zu beharren. Dann zogen sie nach Jerusalem, da das Wochenfest nahe bevorstand. Nach diesem, auch Pfingsten genannten Feste, zogen sie gegen Gorgias, den Statthalter von Idumäa. Dieser kam ihnen entgegen, mit 3000 Mann zu Fuß und 400 Reitern. Als man nun handgemein wurde, begab es sich, dass einige Juden fielen. Ein gewisser Dositeus aber, einer von den Leuten Bakenors, ein tapferer Mann zu Pferde, packte den Gorgias fest am Mantel und zog ihn herzhaft fort, weil er den Verfluchten lebendig fangen wollte. Aber ein thrakischer Reiter sprengte heran und hieb ihm den Arm ab, so dass Gorgias nach Maresa entfliehen konnte. Da nun die Abteilung Esris infolge des langen Kampfes ermüdet war, erflehte Judas den Beistand des Herrn, dass er die Schlacht leiten und als Mitstreiter erscheinen möchte. Dann stimmte er in der vaterländischen Sprache ein Loblied an, ließ hierauf den Schlachtruf erschallen, stürzte sich unversehens auf die Truppen des Gorgias und trieb sie in die Flucht. Judas führte darauf sein Heer nach der Stadt Adullam, und da gerade der siebente Tag anbrach, heiligten sie sich der Sitte gemäß und brachten dort den Sabbat zu. Am folgenden Tage aber gingen die Leute des Judas hin, da es inzwischen hohe Zeit geworden war, um die Leichname der im Kampfe Gefallenen aufzuheben und sie im Verein mit ihren Verwandten in den väterlichen Gräbern zu bestatten. Da fanden sie bei jedem der Toten unter dem Hemde geweihte Gegenstände, die von den Götzen in Jamnia herrührten, deren Gebrauch den Juden durch das Gesetz verboten ist. Da wurde es allen klar, dass jene deswegen umgekommen waren. Da priesen sie alle den Herrn, den gerechten Richter, der das Verborgene ans Licht bringtet. Dann beteten sie andächtig, dass die begangene Sünde gänzlich vergeben werden möchte. Und der edle Judas ermahnte das Volk, sich vor solcher Sünde zu hüten, weil sie die Folgen der Übertretung an den in der Schlacht Gefallenen vor Augen hätten. Dann veranstaltete er eine Sammlung unter seinen Leuten und brachte 2000 Drachmen Silber zusammen, die er nach Jerusalem schickte, zur Darbringung eines Sühnopfers. Es war dies eine sehr schöne und löbliche Handlung, weil er an die Auferstehung dachte. Denn wenn er nicht an die Auferstehung der im Kampfe Gefallenen geglaubt hätte, so wäre es überflüssig und eine Torheit gewesen, für Tote zu beten. So aber, weil er dachte, dass den fromm Entschlafenen der herrlichste Gnadenlohn vorbehalten sei, so war dies ein heiliger und frommer Gedanke. Daher veranstaltete er für die Gefallenen das Sühnopfer, damit ihnen ihre Sünde vergeben würde.
Vater im Himmel, danke, dass du gerecht, barmherzig und gut zu uns bist. Hilf uns, geduldig zu vertrauen, auch wenn wir Zweifel haben. Stärke unsere Hoffnung und lass uns deine treue Hand in unserem Leben deutlich spüren. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Heute möchte ich dich ermutigen, deine persönliche Hoffnung mit uns zu teilen. Wo vertraust du gerade neu auf Gottes wunderbares Eingreifen? Schreib mir gerne auf bibelineinemjahr.com. Bis morgen und vergiss nicht, Gottes Gerechtigkeit, Hoffnung und Treue sind größer als jede deiner Herausforderungen.